Kleines Gedankenexperiment, dass es so ist. Nehmen wir Hilmar Kopper, Deutsche Bank. Ist er katholisch oder evangelisch? Ja eben, keine Ahnung. Das interessiert einen nicht, wenn man auf die Finanzwelt kommt. Es sei denn, man beschließt im Vorfeld, das sei jetzt der prickelnde Gesichtspunkt, die Konfession des Finanzers zu ermitteln. Ja, dann gucke ich auf Hilmar Kopper und sage, guck, der ist, was ist er? Evangelisch. Weiß ich nicht. Ist ja auch wurscht. Also, der Grund für diese Schuldzuweisung liegt nicht am Juden, auch nicht an seinen womöglich historisch sich durchhaltenden Spezialitäten. Der Grund liegt in der faschistischen Konstruktion des Programms und seiner Ideologie und meint im Juden die passende Besetzung für diesen Vorwurf quasi anschaulich vor sich zu haben. Das betone ich deswegen an dieser Stelle nochmal ausdrücklich, weil dieser Punkt wie kein anderer aus dem ganzen Kapitel Faschismus ein Gegenstand verkehrter öffentlicher Fassungslosigkeit geworden ist, auch verkehrter Kritik. Die Fassungslosigkeit, von der ich rede, meint nicht das ehrliche Entsetzen drüber, dass so mit diesen Leuten und nicht nur mit ihnen umgesprungen wurde. Die Fassungslosigkeit, von der ich rede, die kleidet sich in diese Frage, warum ausgerechnet die Juden? Ich habe die Frage soeben beantwortet. Aber die, von denen ich jetzt rede, die sie stellen und in meiner Antwort nicht zufrieden sind, die meinen eine verkehrte Lesart der Frage. Warum ausgerechnet die Juden? Die fragen sich nicht, welche Rolle schiebt ein Staat diesen Kreaturen dazu? Da muss man die faschistische Rolle, die da konstruiert wird und warum sie konstruiert wird, untersuchen. Diese Leute fragen sich, warum wird diese Rolle ausgerechnet denen zugeschoben? Die fragen sich nicht, wie kommt ein Schwein auf diese Behauptung, Leute, die dem Staat nicht dienen, bringe ich um, sondern die fragen sich, warum bringt er ausgerechnet die um? Als gäbe es in deren Denken, ich will da keinem zu nahe treten, aber logisch ist es die Implikation, als gäbe es in deren Denken für diese gemeine und absurde Rollenzuschreibung eine passende Besetzung, von der man dann meinen könnte, da leuchtet mir dann schon viel mehr ein, das. Und es ist so, ersetzt mal Jude durch Kommunist oder Zigeuner, dann ist mit der Aufregung schon viel weniger los. Es ist ja auch gar nicht so, dass diese Ideologie über die Juden darin ihre Spezialität hätte, dass sie im Unterschied zu anderen staatlichen Denkgebäuden sich durch einen furchtbaren Unwahrheitsgehalt auszeichnen würde. Die Behauptung, dass Ausländer Arbeitsplätze stehlen, die ist auch nicht wahrer als die, dass der Jude das deutsche Volk zersetzt. Schließlich der Vorwurf, die Abstrusität des Faschismus läge darin, unschuldige Opfer und das noch in Millionenziffern angerichtet zu haben. Dass Staaten unschuldige Opfer anrichten, das wissen bürgerliche Köpfe auch aus der Gegenwart zu berichten. Wenn sie zum Beispiel auf den Vietnamkrieg und diese Entlaubungsaktionen verweisen, da sind auch eingestandenermaßen vor dem bürgerlichen Auge Tausende, Hunderttausende von unschuldigen Kindern, Frauen mit umgebracht worden. Aber man weiß warum. Da wurde ein Vietnamkrieg geführt. Planmäßig, industriell, ja, so ist mit den Juden umgesprungen worden. Planmäßig wurden die umgebracht. Aber ist das wirklich für sich genommen das herausragende Attribut, das zur Quelle des Entsetzens wird? Erinnert euch mal, wie akribisch der Irakkrieg inszeniert worden ist. Wie planmäßig dieser General Schwarzkopf 200.000 Leute einfach so um die Ecke gebracht hat. Der einzige wirklich heraushebende Unterschied an der Ermordung der Juden ist der, dass dieser Tat ein nach heutigen Maßstäben einsehbarer staatlicher Materialismus als Grund fehlt. Das ist alles. Ja, die sind wegen dieser Ideologie des faschistischen Staates über die Zersetzung seines erfolgsgewissen Volkes deswegen zu Opfern gemacht worden. Aber das ist eben so. Dieses Denken des Faschismus hat es zu dieser Tat gebracht, aber nicht, weil es unappetitlicher, unwahrer als heutige Denkgepflogenheiten in zivilisierten Staaten wäre. Aber dieser eine Unterschied bleibt in der Tat, und der ist übrigens dafür verantwortlich, dass je länger die Kiste gedauert hat, umso mehr eingereiht worden ist von der faschistischen Vergangenheit in die Kiste, kann man doch verstehen. Der Judenmord ist der einzige Punkt, der nicht in diese Kiste einsortiert ist und auch nicht wird. Auschwitz-Lüge, ist verboten. Grund ist der, einen einsehbaren staatlichen Materialismus, 5 Millionen Leute einfach um die Ecke zu bringen, kennen wir nicht. Es war halt ein ideologischer. Kennten wir ihn aber, diesen materialistischen Grund, dann wüssten wir auch, dass das mit dem Verstehen nicht mehr so schwer ist.
Deswegen hat es ja auch eine recht widerliche Verlängerung, diese Kritik. Die wird ja dann auch teilweise so dahingehend ausgesprochen, dass gesagt wird, was sind eigentlich für Ressourcen verschwendet worden, die man benutzt hat an Wachmannschaften, an Material und so weiter und so fort, um diese Leute zu vergasen, wo es doch, und das ist auch der Nachweis, auch unter den Juden sehr viele Patrioten gegeben hätte, die man ohne weiteres an die Ostfront hätte stellen können und die auch in die richtige Richtung geschossen hätten.
Stimmt. Ja, es gehört genau dahin, ja. Gut, ich ziehe mal einen Schlussstrich. Es sollte ja nur ein Aufriss sein. Ja, bitte. Ich bin mir nicht sicher, ob ich deine Frage überhaupt richtig verstanden habe. Du sagst, den Einstieg in das Ganze, Hitler und die bürgerlichen Parteien streiten darüber, wie Deutschland seinen Weg aus der Niederlage findet, zurück zur Macht. Das kriegst du nicht zusammen. Womit?
Mit diesem staatsmoralischen Standpunkt, das ist für das Ernstgewissen, als Hinderer eines wiederzuerschaffenden Deutschlands, was man das Programm vorgenommen hat, geht nicht zusammen, mit dieser, das Reine, der Gegner unternehmen können, mit der Auseinandersetzung der weiteren Demokraten, der Art und Weise, wie sie gleichzeitig, was wir bestritten wollen.
Ich weiß nicht, ob ich dich richtig verstehe, aber ich glaube, ein Haken liegt im Ausgangspunkt von deiner Frage. Ist denn die politische Debatte in Weimar, mal theoretisch betrachtet, ist die denn sachlich? Oder ist nicht die ganze Debatte insofern nationalistisch, als sagen wir mal, die blöden Profitraten und Zinsraten, um das Ökonomische mal zu nehmen, und die Arbeitslosenzahlen von vornherein sowieso nur diskutiert werden als, wie weit bringt es die Nation Deutschland da mit? Es ist nicht dasselbe wie eine ökonomische Debatte über die Sache. Es ist ein Messen. Es ist das Nehmen von ökonomischen Tatbeständen an einem politischen Maß, an einem Erfolgswillen des Subjekts deutsche Nation. Da machen Sie alle noch gemeinsam mit. Die andere Seite, die Politseite. Wir sind Kriegsverlierer. Wir werden geschuriegelt mit Reparationen. Das ist doch nicht wissenschaftliche Erklärung von Was sind denn so, man stellt sich drüber als Wissenschaftler, was sind denn so die politischen Zielsetzungen dieser imperialistischen Staatsgeschöpfe? Wie sind denn die Kräfteverhältnisse? Es ist doch auch da, die ganze Debatte hatte schon zur Grundlage, und da gehen übrigens die demokratischen Politiker und Hitler im Geist noch gar nicht auseinander. Die ganze Debatte betrachtet politische Ziele von Staaten, Nachbarn Deutschlands, auch der entfernte da über dem Teich Deutschlands, von vornherein nur unter dem Interesse, unter dem Maßstab. Wie kommt denn dabei der Erfolgswille, oder sagen wir es mal gleich in der total zutreffenden Kategorien der politische Nationalisten denken, wie kommt denn da das Recht der deutschen Nation weg? Was steht denn da gegen das Recht? Dann ist Reparationsforderung nicht Reparationsforderung, sondern immer ein Unrecht, obwohl es mit dem Vertrag unterschrieben worden ist. Und fürs Volk heißt das Ding, nicht erst bei Hitler, ach Schande, die Schande von Versailles. Merkst du, du machst eine Konfrontation auf, ich habe den Eindruck, darauf beruht dein Rätsel, als sei, sagen wir mal, das Einsteigen in die Debatte in Weimar, wie der Hitler reinkommt politisch dort, als sei das noch quasi so etwas wie eine wissenschaftliche, politökonomische Debatte oder Weltordnungsanalyse. Das ist nicht der Fall. Es ist von vornherein so eine Debatte, in der alles, was los ist in der Wirtschaft, in der politischen Ordnung in Deutschland, im Weltmarkt, im Staatenverhältnis, sowieso nur debattiert wird vom Standpunkt eines als Recht gefassten nationalen Erfolgswillens. Und da macht er eine Alternative auf. Da macht er eine Alternative auf. Jetzt muss ich Folgendes sagen. Wenn man so denkt, das habe ich vorhin schon mal probiert methodisch klar zu machen, dann gibt es in Deutschland auf jeden Fall alles doppelt. Dann gibt es die Wirtschaft als Lage und als, wofür sie eigentlich stehen müsste. Da gibt es das Volk als Lage, da ist es ziemlich verloddert. So verloddert, dass man sich fragt, wie will denn der Hitler mit denen eine Bewegung machen? Er verachtet doch das deutsche Volk als Zustand betrachtet, durch und durch korrumpiert, durch und durch durchsetzt von populistischen Politikern, bestochen, Arbeiteraristokraten, nein, das war die andere Fraktion. Versaut. So gesehen für nichts gut. Man muss es doppelt betrachten. Nein, es ist der Zustand, ist die Abweichung von einem Eigentlichen. Der Mann hat übrigens eine ganz ausgefeilte Theorie, wo das Eigentliche sitzt. Wo das zurzeit nicht Sehbare, obwohl sich, das muss er dann auch machen, immer wieder in hellen Momenten äußernde, aber im Prinzip in der Wirkung zumindest nicht Sehbare des eigentlichen Sendungsbewusstseins dieses Volkes sitzt, das er haben will. Ja, das merkt, so geht der Übergang auf Rasse. Also, ich glaube, du konstruierst den Widerspruch, weil du die Debatten über, warum muss ich überhaupt rein in die Politik, warum muss da was neu gemacht werden, wie er sachliche Debatte nimmst und dem seine Auflösung erst als, das ist nationalistische Logik, identifizierst. Das ist nicht der Fall. Der Übergang geht anders. Der hat eine originelle Auflösung der nationalistischen Logik zu bieten. Und mit der gewinnt er gegen die dort in Deutschland, in Weimar bislang handelsüblichen Auflösungen. Und da muss man übrigens sehr genau unterscheiden. Wenn du da nachliest, was sich andere bürgerliche Politiker alles zusammengereimt haben über das deutsche Volk, kriegst selbst beim Tonfall Schwierigkeiten, ihn noch auseinanderzuhalten. Und doch, da liegt die Originalität. Hilft dir das? Also, dass dein Widerspruch vielleicht am Ausgangspunkt krankt. Dass tatsächlich die Ableitung von dem Mann ist. Der einsteigt in Lage und die beklagt er wie alle. Das ist übrigens das Billige an dem seinen politischen Einstieg. Das ist der Unterschied zu Kommunisten. Kommunisten beklagen keine Lage. Die sind immer unpopulär, weil sie sagen, sehr, kein Wunder, dass die Lage so ist, wenn er das System hat. Da werden sie gleich weggeschickt. Ihr habt ja keine Alternative für die Lage. Der Lage schlägt, alle einig. Aber jetzt die Differenz. Ich weiß den besseren Tipp, wie das Recht, das in so eine schlechte Lage gekommen ist, geht. Da macht er seine Differenz auf.
Es ist aber insofern keine Differenz von dem hier noch halbwegs verständlichen nationalistischen Zugehen und da pure Rassenwahn. Weil wenn man sich das jetzt mal zu Ende denkt, deutsches Recht auf Erfolg in einer Lage, wo die deutsche Nation wenig bis gar keine Mittel der Durchsetzung hat, der muss er doch, oder denn ist es doch von der Logik her klar, dass er ein natürliches Konstrukt, also womit dieses Recht quasi in Natur, in eine natürliche Eigenschaft verwandelt wird, herbeizitiert. Woher soll das Recht kommen? Aus der Natur. Das ist erstens wasserdicht und zweitens ist es dann auch der Endpunkt dieser Logik.
Naja, ganz, pass auf, es sind zwei Sachen. Der Mann war Politiker und deswegen, darauf hat jetzt die Ausführung vom Rolf Eden beruht, der macht zwei Schlüsse. Der eine Schluss heißt, im Ernstfall hilft die Gewalt. Wenn die Rechnungen nicht aufgehen, im Ernstfall hilft die Gewalt. Das ist sozusagen die materialistische Seite. Es ist, dann zählt die Souveränität der Nation als das Mittel. Das andere ist, dafür soll das Volk einstehen. Also spannt das ein mittels der Gewalt und dafür hat er auch noch eine Theorie. Sonst wäre er bloß Theoretiker des Deutschtums geworden. Aber der war Politiker. Arier Theoretiker, da war er nicht unbedingt der Erste, gell? Aber zu sagen, wenn man so einen parlamentarischen Sauhaufen macht, dann kommt es doch nie zu einem einheitlichen Nationalwillen. Dann ist das der politische Wille doch immer durchseucht mit Kalkulationen. Das ist ein politischer Schluss.